Ja, wir hatten ja bisher die Themen Neue Weltordnung, Vereinheitlichung und heute Morgen Evangelische Kirche wohin und haben jetzt heute Nachmittag das Thema Gruppendynamik. Ist Gruppendynamik harmlos? Wie können wir einer gruppendynamischen Situation begegnen? Diese Fragen. Darf ich fragen, wer schon im beruflichen Bereich mit diesen Dingen zu tun gehabt hat von Ihnen? Gruppendynamik? Keiner. Das sollte ich vielleicht ein anderes Thema nehmen. Aber hier wurde es gewünscht, aus dieser Ecke ganz stark hier. Ja, wer weiß denn, was Gruppendynamik ist? Auch niemand. Naja, dann, ich möchte jetzt trotzdem drüber reden, denn es kann ja passieren, dass wir mal in diese Situation kommen. Und ja, dann werden zum Beispiel folgende Fragen gestellt in einer gruppendynamischen Sitzung. Wie empfinden Sie das? Fühlen Sie, statt zu denken? Lassen Sie alles los, vergessen Sie, was war, leben Sie nur im Hier und Jetzt. Die Gruppe ist bei dir, die Gruppe ist dein Hirte und tröstet dich. Die Gruppe ist dein Vergeber und dein Helfer in der Not. Vertraue dich der Gruppe an, sie wird dich trösten und erlösen. Bitte? Ja, also solche gruppendynamischen Meditationen gibt es und das wird also hier an die Stelle Gottes gesetzt. Wir lesen zu Beginn ein Wort aus der Heiligen Schrift, Kolosser 2, 1 bis 4. Kolosserbrief 2, 1 bis 4. Da schreibt der Apostel: Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage euch das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Eure Herzen gestärkt und zusammengefügt in der Liebe. Dazu folgende Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Elefanten und einem Veilchen? Ein großer Unterschied. Bitte? Die Größe und vielleicht noch was? Bitte? Ach so, ja, sehr gut. Und auch die Empfindlichkeit. Obwohl man sich nicht täuschen darf, auch ein Elefant ist empfindlich, nicht nur ein Veilchen. Bitte? Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Haben Sie schon probiert? Ach so, alle Nichtschwimmer zurücktreten. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant sein Wasser lässt. Ja, so ähnlich. Also. Ja. Gut, das ist klar. Also gibt es viele Unterschiede. Und es gibt Menschen, die sind wie ein Elefant und es gibt Menschen, die sind wie ein Veilchen. Ist das richtig? Elefant im Porzellanladen ist auch so ein bisschen mein Beruf schon gewesen. Und auch Veilchen genauso. Es kommt als manches auch zusammen, ne? Im gleichen Menschen. Und also Sie merken, was ich damit vielleicht sagen will. Es gibt also unterschiedliche Menschentypen, die können sogar durchs eigene Herz hindurchgehen. Und die einen sind dickhäutig wie ein Elefant und die anderen empfindlich wie ein Veilchen. Und wenn nun solche unterschiedlichen Menschen zusammenkommen, was passiert dann? Da kann es Spannungen oder Krach und Ärger geben, ne? Der eine ist völlig unsensibel. Und der andere ist völlig am Boden, dauernd mit Kleinigkeiten schon. Und naja, wie kann dann Gemeinschaft entstehen zwischen solchen unterschiedlichen Menschen? Es ist ja zwangsläufig so, dass man auch solche Menschen trifft. Man muss ja nicht gerade mit ihnen dauernd zusammenleben, aber man muss eventuell am Arbeitsplatz oder sonst zusammenleben. Und da sagt uns die Heilige Schrift, wie Einheit entstehen kann oder Gemeinschaft. Auch in der Gemeinde gibt es ja eben auch unterschiedliche Menschen, ne? Indem ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses zu erkennen das Geheimnis Gottes Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Also sie werden zusammengefügt durch die Liebe Christi, die unterschiedliche Menschen erfüllen kann, gleichermaßen erfüllt und vereinigt und verbindet durch die Kraft der Vergebung hindurch, gerade wenn Porzellan zerbrochen ist. Und eben keine Einheit um jeden Preis, sondern in der Wahrheit, und zwar in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, dass Christus der gesalbte Sohn Gottes selber ist. Soweit also zur geistlichen Gemeinschaft, darauf komme ich am Schluss zurück. Nun gibt es aber auch menschliche Methoden, Gemeinschaft herzustellen, die ohne diese Liebe Christi auskommen und die das auf methodischem Wege eben fabrizieren wollen, durch Zwang, durch Druck, durch Manipulation, durch Fremdsteuerung. Und dazu möchte ich mal diese große Zahl der gruppendynamischen Methoden rechnen. Also ein erster wichtiger Unterschied, entweder durch Liebe Christi oder eben durch Zerbruch der Persönlichkeit kann Einheit hergestellt werden. Das Zweite dann auf diesem psychologischen Wege. Nun, Gruppendynamik, folgende Begriffsbestimmung am Anfang. Natürlich gibt es Gruppendynamik auch als wissenschaftlichen Fachbereich und Ähnliches, aber hier nun als angewandte Gruppendynamik folgende Bestimmung. Gruppendynamik ist eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen auf dem Gefühlsweg. Eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen auf dem unterschwelligen Weg über das Gefühl. Also nicht über den Verstand und nicht über den Willen, sondern über die Emotionen. Das ist auch dann das manipulativ unfaire Moment in dem ganzen Prozess. Und nun wird man ja selten zur Gruppendynamik an sich eingeladen, sondern es trägt die unterschiedlichsten Namen. Und nachdem frage ich Sie dann nochmal, ob Sie damit zu tun hatten. Zum Beispiel Selbsterfahrungsgruppen, Encountergruppen, Sensitivitätsgruppen, auch Gesprächsgruppen. Es müssen nicht alle so gesteuert sein, aber da kann das ablaufen. Oder klinische Seelsorgeausbildung, Interaktionstraining, Konfrontationstraining, Kooperationstraining, Solidaritätstraining, Kontakttraining oder themenzentrierte Interaktion, Gestalttherapie, Psychodrama, Synanon, Transaktionsanalyse, Bioenergetik, Miniaturgesellschaft. Alles Bezeichnungen, die dieses gruppendynamische Grundmuster der gefühlsmäßigen Veränderung enthalten. Hat jemand davon schon gehört? Also doch schon auch gehört. Mhm. Ja, und das Ziel ist eben in so ziemlich all diesen Methoden die Veränderung von Menschen durch Menschen. Und wie kann nun eine solche gruppendynamische Sitzung ablaufen? Zum Beispiel an einem Wochenende, 18 Stunden lang, oder eine ganze Woche lang, 40 Stunden, oder einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich über Monate und Jahre hinweg. Die Zahl schwankt zwischen 8 und 15 Teilnehmern, weil man so am effektivsten arbeiten kann mit den Gruppen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn hier die Hitze sich schon wieder ausbreitet. Ich habe sowieso immer eher das höheren Blutdruck. So. Also die Gruppen treffen sich in solchen Intervallen und dann gibt es bestimmte Regeln, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel, wir leben im Hier und Jetzt. Wir reden nicht über Vergangenes und Zukünftiges, sondern nur über das Hier und Jetzt Empfindsame, was wir so fühlen. Keiner soll sich verstecken hinter einem Man sagt oder wir, sondern ich empfinde das so, immer die Ich-Form wählen. Jeder soll absolut offen und ehrlich sein und sich preisgeben in der Gruppe, nichts zurückhalten. Und diese Gruppe trifft sich dann in Absonderung von der Außenwelt, zum Beispiel in einem schönen Kurort bei Schönberg oder so ähnlich. So Spaß. Also jedenfalls, diese Gegend hier bietet sich auch zum Beispiel an, also in Absonderung von der Außenwelt. Dann gibt es drei Phasen. Die erste Phase ist das Unfreezing oder Auftauen. Die sind auch in der gruppendynamischen Wissenschaft so definiert worden. Das heißt, dass eingefrorene Erlebnis- und Verhaltensweisen aufgebrochen werden sollen. Der Mensch soll also sein altes Ich aufbrechen lassen. Zum Beispiel geschieht das dadurch, dass der Therapeut, der die Gruppe eingeladen hat, einfach schweigend und passiv dasitzt. Und nun werden die Einzelnen hereinspaziert, vorne ist da ein Platz. die einzelnen Teilnehmer praktisch verunsichert. Dadurch, dass also der Trainer überhaupt nichts redet. Wir warten gerade einen Moment, dass die Dame sitzt. Und dann werden sie verunsichert und einige geben dann ihre innersten Empfindungen preis. Die einen sagen, ja, der hält uns doch hier zum Narren, die haben uns nur zum Spaß eingeladen. Ja, da ist gerade noch ein Platz reserviert, Frau. Wie ist der Name? Ja. Jetzt ist auch noch keine Fragerunde, die kommt dann nachher. Ne? Aber ich freue mich ja, dass Sie so lebhaft mitmachen. Und dann sind manche eben auch aggressiv und es kommt dann zum verbalen Killen des Trainers mit Worten, wird er also beschimpft. Und dann geben viele ihre persönlichsten Meinungen preis in der Gruppe, nicht? Was sie über den Einzelnen denken und ähnliches. Und wenn dann die Gefühle freigesetzt sind, es kann auch anders ablaufen, indem man zum Beispiel Symbole bekommt und sagt, mit welchem Tier identifizierst du dich? Vielleicht mit dem Schwein oder mit dem Pfau oder irgend sowas oder mit der Kuh. Nicht? Und da wird auch schon manches deutlich. Und die zweite Phase ist dann die Veränderung. Nun sind die Empfindungen preisgegeben worden und nun ist das Material vorhanden, mit dem der Trainer oder Therapeut arbeiten kann. Und es sind dann auch noch oft Co-Trainer unter die Gruppe gemischt, die sich nicht zu erkennen geben als Mitarbeiter des Trainers. Und die offenbaren als Erste dann ihre Empfindungen und die anderen müssen sich dann anschließen. Sie steuern also das Gespräch und der Einzelne soll sich seelisch entblößen. Es kommt zu einer Gruppenbeichte. Und ein solches Zerbrechen ist der Punkt, an dem dann die meisten Schädigungen auch entstehen. Und wenn alle Teilnehmer gebeichtet haben, in Anführungsstrichen, dann kann die dritte Phase eingeleitet werden nach der Veränderung und dem Auftauen, das Wiedereinfrieren. Die neuen Verhaltensweisen, die die Gruppe nun bestimmt, werden dem Einzelnen übergestülpt. Ein Gefühl der Harmonie tritt ein Wir-Gefühl oder Kollektivgefühl. Und die Einzelnen werden nun so akzeptiert wie noch nie, nicht mal in ihrer Ehe oder Familie. In der Gruppe werden sie nun akzeptiert. Viele Ehen brechen dann auch auseinander in solchen Zusammenhängen unter Umständen, weil hier eine neue Einheit entsteht, die dann oft stärker ist als die familiären Bindungen. Und die neue Gruppenmoral lautet dann auch, alles ist erlaubt und in diesem Rahmen kann einander dann auch die Schuld vergeben werden. Wiedergeburt tritt ein und ähnliche solche Begriffe hat man in diesem Zusammenhang auch schon gehört. Es gibt gruppendynamische Methoden mit und ohne Worte. Einige Beispiele, das blinde Kuhspiel kann also gruppendynamisch eingesetzt werden. Wer hat es schon mal gemacht, blinde Kuh? Ja? Ich habe es leider noch nie, wir können es ja mal nachher in der Pause, naja. Als Kinder. Ja. Ja. Nein, wir wollen jetzt hier keine gruppendynamischen. Also es muss aber nicht gruppendynamisch sein, aber es kann eingesetzt werden und zwar so, dass dann Berührungsängste abgebaut werden sollen. Und das heißt, dass die Teilnehmer mit geschlossenen Augen im Raum umhergehen müssen und sich, wenn sich zwei Personen finden, tasten sie sich gegenseitig ab. Nicht? Das baut natürlich dann Berührungsängste auch zwischen den Geschlechtern ganz bewusst und gezielt ab. Oder der Hahnenkampf, der ist etwas härter. Hier müssen Teilnehmer, die Aggressionen haben, auf einem Bein hüpfen, aufeinander prallen und schauen, wer der Stärkere ist. Das stellt man sich auch ziemlich lustig vor, oder auch nicht. Bitte?
Ich wollte sagen, was soll denn damit behoben? Warum wird denn das eingeladen, dass alles nur noch negativ erscheint, sogar Ehebruch sein kann?
Ja, ja, gut, die Kritik bringen wir nachher, nicht? Und dann gibt es das Schlagen. Man schlägt bis zur Erschöpfung auf Gegenstände ein, um Aggressionen abzureagieren. Es gibt dann auch Entspannungsübungen mit buddhistischem, hinduistischem und sonstigem okkulten Hintergrund, Zen-Meditation, Selbsthypnose und ähnliches. Oder 10-minütiger Augenkontakt, nicht, zum Gegenüber, dass man sich immer starr in die Augen schaut, wo dann auch so eine Art Trance entstehen kann. Je nach Partner kann eventuell dann auch mehr entstehen. Nicht? Das ist dann auch problematisch. Und auch das Streicheln. Es geht dann immer noch mehr ins Intime hinein. Außenseiter erfahren eine neue Geburt, indem sie von den Gruppenteilnehmern aufgefangen werden, sanft gewiegt, wie ein Baby, gestreichelt und ähnliches. Es gab auch schon harte Formen des Nackt-Encounter. Da können Sie sich dann auch vorstellen, wie weit es dann gehen kann. Ich möchte einen Fallbericht wiedergeben einer Pfarrwitwe, die in eine gruppendynamische Sitzung hineinkam und Folgendes berichtet hat oder erlebt hat. Eine Pfarrwitwe mittleren Alters, die sich zum Gemeindedienst zurüstete, erlebte das sogenannte Streichhölzchenspiel auf einer sogenannten Seelsorgetagung mit. Kennen Sie das Streichhölzchenspiel? Ach, da hat sie ein Streichhölzchen. So, nee, das sind Klemmerchen, Pech gehabt. Oder Glück, je nachdem. Also jedenfalls geht es so, jeder bekommt ein Streichhölzchen und zerbricht es und gibt das zerbrochene Streichholz demjenigen oder derjenigen in der Gruppe, der oder die ihm am unsympathischsten ist. Nicht? Ist doch toll. Und der dann, der die meisten Streichhölzchen hat, der weiß dann ganz genau, dass er der ungeliebteste Mensch der Welt ist und wird sich bemühen, sich der Gruppe anzupassen, dass er wieder geliebt und gewiegt und aufgefangen wird. Nicht? Und das hat diese Frau miterlebt. Und der Leiter der Gruppe war ein Freund ihres verstorbenen Mannes. Er hatte zunächst ihre Wertschätzung. Aber dann passierte es, dass er sein Hölzchen mit knackendem Laut in zwei Hälften brach und sagte, jeder zerbricht sein Hölzchen und gibt es dem, der ihm am unsympathischsten ist. Und sie protestierte dagegen. Nein, das dürfen Sie nicht tun. Und was geschah? Er gab dann ihr wortlos sein zerbrochenes Streichholz, der Leiter der Gruppe. Sie ist ihm jetzt am unsympathischsten, sie hat protestiert. Nicht? Und was versuchte sie? Sie versuchte, sein Vertrauen zurückzugewinnen, indem sie ein fast willenloses Werkzeug in den Händen des Leiters wurde und praktisch sich unterwarf, hörig. Diese Phänomene finden wir ja auch in vielen Sekten. Und sie sagt dann, wie sie nicht mehr beten konnte, es kam zu psychosomatischen Störungen und Ähnlichem. Kennen Sie auch den heißen Stuhl? Das ist auch so eine tolle Methode. Da sitzt man also im Kreis herum und in der Mitte ist dann auch ein Stuhl. Da setzt sich einer oder eine der Gruppe drauf und nun darf die Gruppe ihm oder ihr alles sagen, ne? Was sie gut und schlecht finden und auch bis ins Intimste hinein. So rundum wird also ein Pfeil nach dem anderen abgeschossen, bis dann diese Person völlig ausrastet unter Umständen und sich preisgibt und auch in diesen Veränderungsprozessen dann ausgesetzt wird. Naja, genug dieser Beispiele. Sie merken also, welche Veränderungsmechanismen, auch welche Grausamkeiten hier zum Zuge kommen und dass das nicht die Methode Jesu Christi sein kann. Gruppendynamik, wiederhole ich nochmal, ist also eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen auf dem Gefühlsweg. Es gibt sicherlich weiche und harte Methoden mit unterschiedlicher Intensität. Aber das Ziel ist eben diese Veränderung und eben in aller Regel ohne Rücksicht auf Gebote Gottes, dass die Gruppe sich selber eben ihre Gebote gibt. Und es entscheidet sich an der bewussten Steuerung, ob Gruppendynamik vorliegt oder nicht. Es wird immer wieder entgegnet, dass es doch in jeder Gruppe Veränderungsprozesse gibt und Kommunikationsprozesse und Ähnliches. Aber, liebe Geschwister, die Manipulation ist das entscheidende Kriterium. Wenn also der Leiter gezielt mit psychologischen Methoden die Gruppe steuert, ohne dass die es zunächst merkt, um die Menschen entsprechend zu verändern, dann ist eben Manipulation gegeben. Dann ist es keine freie Gruppenenergie mehr, die sich entfaltet, sondern wie am Schaltbrett sitzt also der Leiter und lenkt mit den Hebeln das Verhalten der Einzelnen, weiß genau, wie er die Typen einzuordnen hat und versucht sie also unterschwellig auf dem Gefühlsweg umzumodulieren. Und da sind eben dann auch die Gefahren verbunden, auf die ich dann im zweiten Teil nachher eingehe. Zunächst möchte ich aber aufzeigen, drei Begründer der Gruppendynamik, welche Weltanschauungen diese vertreten haben und was also am tiefsten dahinter steckt. Wenn wir eine Weltanschauung beurteilen wollen und wir oft nicht wissen, wie wir dran sind, ist es hilfreich, die Geschichte dieser Strömung zu beurteilen und zu sehen, was die Begründer gedacht haben und gewollt haben, was sie angestrebt haben. Und nun sehen wir, dass die Hauptbegründer Ideologen waren, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut hatten, sondern Methoden erfanden, um eben Menschen zu verändern, um eine neue Weltanschauung zu schaffen der Kollektivmanipulation. Jakob Levi Moreno ist einer dieser Hauptbegründer, der Vater des Psychodramas und der Soziometrie. Er hat gesagt, es ist egal, ob Gott tot ist. In der Gruppe können wir Gott neu verkörpern und schaffen. Wir wollen Menschen lehren, Gott zu spielen. Und er selber hat immer sehr gern die Rolle Gottes eingenommen in seinen psychodramatischen Aufführungen. Und da findet auch ein Rollentausch statt. Man spielt dann seine Eltern oder spielt dann seine Feinde oder irgendwelche Rollen, um hier Veränderungsprozesse auch zu erleben. Er hat die Gruppendynamik bezeichnet als dritte bedeutende Weltanschauung neben Demokratie und Kommunismus, als therapeutische Weltanschauung, mit der man die gesamte Menschheit vereinheitlichen kann. Und damit merken Sie wieder das Thema gestern Abend, die neue Weltordnung, dass auch hier diese Methoden durchaus ihren Platz finden könnten. Noch deutlicher bei Kurt Lewin. Er hat die psychologische Feldtheorie und die Grundbegriffe und Strukturen der Gruppendynamik entwickelt. Auftauern, Veränderung und wieder einfrieren, das kommt von Lewin. Und hat also Programme entwickelt, um das Verhalten von Menschen geradezu labormäßig zu verändern. Hat auch Formeln aufgestellt, wie das nun genau ablaufen kann. Ich habe das auch hier irgendwo zitiert. Das ist interessant, diese Formel, die Lewin aufgestellt hat. Und zwar lautet die Formel V gleich F mal P und U. Das heißt, V ist das Verhalten und das Verhalten gilt als Funktion der Person und ihrer Umwelt. Das heißt, das Verhalten einer Person ändert sich, wenn ihre Umwelt verändert wird. Wenn wir also eine künstliche Umwelt, die Gruppe schaffen für eine Person, kann man über diese neue Umwelt auch das Verhalten der Person entsprechend steuern. Das ist eine dieser Formeln, die Lewin aufgestellt hat. Und seine Methoden wurden also nach dem Dritten Reich auch in Deutschland angewandt, etwa mit dem Ziel der Entnazifizierung. Und etwa, da hat man das also auch schon eingesetzt, um in Gruppen eben die Leute dann umzupolen, egal jetzt zu welcher Weltanschauung oder von welcher weg. Man kann das ja für alles einsetzen dann. Die Frage aber stellt sich, wie sich ein Mensch solche Macht anmaßen darf. Die Veränderung von Menschen steht allein Gott zu. Und wenn es in die Hand des Menschen gegeben wird, dann ist das unmenschlich und macht unmenschlich. Carl Rogers, der dritte bedeutende Vertreter der Gruppendynamik, vielleicht haben manche schon vom Spiegeln gehört und Encounter-Gruppen und so, er hofft auf den neuen Menschen, der aus gruppendynamisch erzeugten Kollektiven emporsteigen soll. Rogers schreibt, weder Richter noch Priester noch Gelehrte können diese Menschen von irgendetwas überzeugen, das nicht durch ihre eigene Erfahrung bestätigt wird. Er möchte mit diesen solchen Aussagen die Offenbarung Gottes ausschließen und es zählt nur noch das, was ich selber erfahre, unabhängig von Gottes Wort und so weiter. Also meine Erfahrung wird über die Offenbarung Gottes gestellt, während nach biblischer Sicht die Erfahrung der Offenbarung folgt, aber nicht die Grundlage des Lebens und der Orientierung sein kann. Sonst kommen wir sehr schnell in haltlosen Subjektivismus hinein, ohne wirkliche Grundlage im Leben. Ja, ich habe auch Situationen erlebt in der Gruppendynamik. Ich möchte mal etwas intimes Beispiel wiedergeben aus meiner Studienzeit. Und zwar wurden wir Theologiestudenten damals, vor ungefähr 20 Jahren war das, eingeladen von einem führenden Kirchenmann in Pforzheim, er ist inzwischen nicht mehr im Amt, deshalb kann ich das ruhig sagen, wo das war, zu einem zwanglosen, offenen Gespräch, wie es heißt. Und dann hieß es im Einladungsschreiben, jeder kann Themenvorschläge einbringen. Als der Abend anfing, war ein Pfarrer dabei, der das Ganze nach der gruppendynamischen Methode der themenzentrierten Interaktion, TZI, strukturierte. Und die Gesprächsregeln, die jeder einhalten sollte, waren folgende. Erstens, sei dein eigener Anwalt. Zweitens, sprich nur in der Ich-Form. Drittens, sei völlig offen, lass alles raus. Viertens, Störungen haben Vorrang. Fünftens, sage, was du hier und jetzt fühlst und denkst. Also die völlige Öffnung der Person wurde auch mit diesen Regeln wieder von den Theologiestudenten dann gefordert. Und die Vorstellungsrunde diente dem Auftauen. Jeder sollte sich mit seinem Nachbarn unterhalten und diesen dann vorstellen. Und solche Zweiergespräche sind dann meistens persönlicher als die Offenbarung vor der großen Gruppe. Und so erzählten viele dann mehr, als ihnen an sich lieb war. Nachher, wenn man gewusst hätte, was dann daraus sich ergibt. Und ich hatte damals im Albrecht-Bengel-Haus gewohnt habe ich erzählt, Studienbegleitung. Und da hat er gesagt, da gibt es da auch den Paragraphen 6 in dieser Studienordnung, nicht, von Walter Tlach damals entworfen, wo es ja dann heißt, man soll keine voreheliche Beziehung haben als künftiger Pfarrer und solche Dinge. Und das hat natürlich den anderen Theologiestudenten gar nicht gefallen. Und als er mich dann vorstellte, schlachtete er diese Dinge ganz breit aus. Weil das ja heute auch unter Theologiestudenten völlig unmodern ist, nicht, diese Vorstellungen. Also kein vorehrlicher Geschlechtsverkehr, meine ich jetzt damit. Und die Folge war, dass die anderen Theologiestudenten, die ähnlich wie mein Nebenmann dachten, sich auf mich einschossen. Und ich zum Außenseiter gestempelt war, der zur Gruppenmeinung zu bekehren war, dass man praktisch jeder mit jedem und so ähnlich heutzutage, ne? Auch unter Pfarrern. Und nun durfte ich nicht sachlich argumentieren, sondern es wurde immer nur gesagt, wie empfindest du das? Du bist nicht ehrlich, du berufst dich ja auf Autoritäten, Bibel und so. Du musst aber sagen, wie du das empfindest. Das ist entscheidend. So nach diesem Motto lief das dann ab. Und wenn ich die Bibel zitierte, reagierten sie eben besonders heftig. Das widersprach auch den Regeln. Es ging ja immer nur darum, wie der Einzelne es empfindet. Wie empfinden sie das? Fühlen statt zu denken. So auch dieser Buchtitel, ne? Wenn bewusst provokativ gewählt wurde. Fühlen statt zu denken. Geheime Gehirnwäsche durch Gruppendynamik. Also diese total emotionalisierte Atmosphäre führte zu einer Vernebelung klaren Denkens und zu einem Abbau von Normen und Hemmungen. Und das Gespräch erreichte seinen traurigen Höhepunkt, als die Tochter des führenden Kirchenmanns, inzwischen auch in kirchenleitender Funktion in Baden, ausrief, es ist doch egal, mit wie vielen Männern ich schlafe, Hauptsache den Hungernden in der dritten Welt wird geholfen. Ich warf dann ein, dass Sozialethik ohne Individualethik eine Farce sei, aber das ging dann völlig unter. Und dann gab es noch eine weitere Steigerung, wo also Glaubensstandpunkte hinterfragt wurden. Ich wurde dazu gedrängt zu sagen, was ich glaube, und so nutzte ich die Gelegenheit, um voller Freude von meiner Bekehrung zu Jesus Christus zu erzählen. Aber nun waren die Gesichter noch verständnisloser und der führende Kirchenmann, Vater dieser Studentin damals, meinte mit ironischem Unterton, das ist ja sehr schön für Sie, ich versuche ja auch zu glauben. Immerhin, nicht? Aber mit ironischem Unterton. Und dann wurde schließlich das Gespräch abgebrochen und es hieß dann, das ist genug, nun lasst den armen Mann zufrieden. Und außer mir verließ dann noch eine Studentin den Abend mit sichtlicher Enttäuschung und Frustration. Das ist nur ein Beispiel und damals wusste ich noch nicht, was Gruppendynamik ist. Ich habe mich aber daraufhin dann damit beschäftigt, um diese doch belastende Situation zu verarbeiten und dahinter zu kommen, was da eigentlich abgelaufen ist. Das war dann mit ein Anlass auch zu dem Buch, was ich darüber geschrieben habe. War dann übrigens auch mein erstes Buch. Also wird immer wieder gefragt, welches eigentlich mein erstes Buch war. Das erste Buch war dieses. Das war ursprünglich eine Examensarbeit. Gruppendynamik, Hintergründe und Beurteilung. Da gibt es noch wenige Restexemplare von dieser ersten Auflage 1984. Aber inzwischen ist auch eine Neuauflage in einem anderen Verlag erschienen, mit diesem noch schöneren Einband Fühlen statt zu denken. Sie können sich nachher entscheiden übrigens, ob Sie die alte Auflage wollen, wo es speziell auch noch um die Vikarsausbildung geht, der Anhang, oder die neue, wo dann ein Anhang drin ist über New Age und humanistische Psychologie. Das sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen den Büchern. Sonst ist auch vieles identisch. Dachte ich, das lasse ich jetzt mal einfließen, weil Sie sich vielleicht wundern, dass da zwei Bücher zum gleichen Thema auslegen. Vom gleichen Autor, zwei Bücher zum gleichen Thema, nicht? Das ist dann etwas seltsam. Ja, ich weiß nicht, ist dann wieder eine Pause vorgesehen nachmittags oder geht es dann streng durch? Keine Pause. Also es geht gnadenlos weiter. Und zwar kommt jetzt der zweite Teil der Kritik. Wir haben schon über die Hälfte, ich kann Sie trösten. Heute Abend brauchen Sie auch noch etwas Energie, da wird es dann etwas länger werden. Also der zweite Teil, die Kritik, die wird nicht über eine Stunde gehen jetzt. Also nee, eher kürzer. Also die Kritik, und zwar aus wissenschaftlicher und aus christlicher Sicht. Ich habe das in insgesamt, glaube 8 Punkte gegliedert. Nee, 9 Punkte. 9 Punkte, wer es mitschreiben will. Erstens, Gruppendynamik ist nicht weltanschaulich neutral, wie immer wieder behauptet wird, sondern wie jede Methode in Vorverständnisse eingebettet. Und wir haben gesehen, dass die Begründer der Gruppendynamik Ideologen waren, weltanschauungsbehaftete. Und deshalb, so möchte ich gleich vorwegnehmen, ist meines Erachtens angewandte Gruppendynamik in dieser Weise, wie ich es beschrieben habe, mit dem christlichen Glauben unvereinbar. Es kann auch keine getaufte oder christlich verbrämte Gruppendynamik geben, weil ihr eine unheimliche, ja dämonische Eigendynamik innewohnt, die auch den erfasst, der sie anwendet und dem sie dann in aller Regel früher oder später entgleitet, weil er auch nur ein Mensch ist und in diesen Gefühlsstrudel hineingezogen wird. Keiner kann auf Dauer davor sich wirklich abschotten. Zweitens, Gruppendynamik ist selber eine Ideologie. Und wie jede Ideologie will sie den Menschen ganz vereinnahmen. Sie befreit ihn nicht zu größerer Mündigkeit, sondern raubt ihm seine Freiheit und manipuliert ihn. In die gesteuerte, unfreie Gruppe eingebunden ist auch der Einzelne in der Gruppe nicht mehr frei, sondern wird den Veränderungszielen des Gruppenleiters angepasst. Aber das Fatale und Unheimliche ist, dass auch dieser ein Opfer des Ablaufs in aller Regel wird. Den Gefühlsstrudel habe ich schon genannt. Und ich habe mal einen Satz gelesen in der Kritik, der sehr treffend ist. Im Griff nach dem Geistigen greift der Geist selbst nach dem, der nach ihm greift. Im Griff nach dem Geistigen greift der Geist selbst nach dem, der nach ihm greift. Man meint, man kann hier den kleinen Finger von einer Sache bekommen und dann erfasst einen diese Hand und zieht einen mit. Nach Epheser 6, 10 folgende, haben wir es ja auch mit dämonischen Mächten zu tun, die in solchen von Gott losgelösten Methoden wirken. Luther hat zu Recht betont, dass es keine neutrale Sphäre gibt im geistlichen Bereich. Drittens, wenn diese Methoden auf globalem Maßstab eingesetzt werden, können sie mit eine Voraussetzung bilden, neben den Massenmedien für die Entstehung einer Einheitsgesellschaft oder einer Diktatur, wo Menschen quasi wirklich wie Marionetten vereinheitlicht werden können, wenn das auf flächendeckende Maßstabe durchgeführt wird. Vierte Kritik: Gruppendynamik verletzt die Würde des Menschen, die ihm Gott gegeben hat. Im menschlichen Intimbereich darf aber nicht herumgestochert werden. Es darf Gartenbaumethoden geben, aber keine Menschenbaumethoden. Beim Klonen haben wir heute noch ein schlimmeres Beispiel jetzt, nicht? Was da alles technisch wahrscheinlich möglich ist, auch bezüglich Menschen. Da sitzen lauter Duplikate irgendwann mal hier rum von uns oder noch mehr. Und ich habe schon gedacht, damit könnte sich sogar die Armee des Antichristen durch Androiden, durch menschenähnliche Gestalten gebaut werden, wenn das funktionieren sollte. Ich frage mich immer, wie das dann mit Seele und Geist dann ist, bei diesen von Menschen geschaffenen Menschen, ob das Gott überhaupt zulässt, müssen wir alles abwarten. Wohl oder übel wird das kommen. Jedenfalls könnte es auch die Situation erfüllen, dass der Mensch sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott, auch indem er Menschen schaffen möchte. Mal ein Beispiel jetzt für Gruppendynamik wieder von dem führenden Gruppendynamiker Professor Dietrich Stolberg, der lange in Bethel, in dieser Bodelschwing-Gründung unterrichtet hat. Ich habe heute Morgen darauf hingewiesen. Und er hat ja diese Bewegung auch in den 60er Jahren, 68er, nach Deutschland gebracht und hat in seinem Buch Seelsorge durch die Gruppe folgendes Beispiel gebracht. Das ist seine etwas schwierige Sprache hier. Die Gruppe agiert durch ihre Mitglieder die verdrängten Impulse jener Teilnehmer, die gerade im Zentrum des Gesprächs stehen. Und dann berichtet er über eine Spiegeleffektbeobachtung. Der Spiegeleffekt ließ sich bei einem Teilnehmer besonders deutlich beobachten, der in Einzel- und Untergruppengesprächen außerhalb der offiziellen Sitzungen starke sadistische Fantasien sowie einen hasserfüllten Widerwillen gegen Mutter und Kirche entwickelte. Dieser junge Mann galt in der Gruppe zunächst als aufreizend sanftmütig, pietistisch und nicht aus der Ruhe zu bringen. Ein junger Mann also. Die Gruppe allerdings hielt die durchaus auf Tatsachen beruhende Blutrünstigkeit und Unmoral seiner Berichte für ein Ablenkungsmanöver. In etwa dem Sinne, so nun habe ich euch doch einen harten Brocken zum Fraß vorgeworfen, Seid also zufrieden und verschont mich künftig vor intensiverem Interesse. Er muss also zunächst ruhig gewesen sein und dann hat er ihnen heftige Aussagen, Unmoral und Ähnliches von sich vorgeworfen, dass sie sagen, das reicht jetzt, jetzt verschont mich mal. Und dann aber die Reaktion der Gruppe. Sie sagte, er habe das ganze Manöver nur inszeniert, um von seiner eigentlichen Problematik abzulenken. Ein Heuchler sei er, ein Feigling, ein Kriecher und Radfahrer, ein Sadist, ein ganz gemeiner Hund und so weiter. Das sind solche Äußerungen, die der führende Gruppendynamiker hier selber zitiert. Die Angreifer steigerten sich bis zu einer ausgesprochen grausamen und sadistischen verbalen Orgie, in welcher das Opfer regelrecht abgeschlachtet wurde, ohne dass dieses in der Lage gewesen wäre, etwas von seiner eigenen aggressiv-sadistischen Potenz manifest zu aktivieren. Also er hat gar keine Chance gehabt, sich zu wehren. Stattdessen danke, ja, für heute Abend. Stattdessen ergriff, hat sonst noch jemand Durst? Stattdessen schreibt Scholberg weiter, ergriff der Betroffene schließlich die Flucht und entwickelte, nachdem ihn Teilnehmer mit Mühe wieder dazu bewegt hatten, zu den Sitzungen zu erscheinen, eine regelrechte Spiegelphobie, also Angst vor Spiegeln, sodass auch der im Sitzungsraum vorhandene Toilettenspiegel für einige Zeit entfernt werden musste. Die übrigen Gruppenmitglieder reagierten mit heftigen Schuldgefühlen. Also ganz verrückte Dinge, die dabei entstehen können. Nicht? Er konnte keinen Spiegel mehr schauen, so wurde er angegriffen und die anderen haben dann Schuldgefühle bekommen infolge dieser Auswirkung. Verletzung der Würde des Menschen, würde ich das nennen. Fünftens, Gruppendynamik bringt nachweisbare Schädigungen mit sich. Um wirklich etwas zu erleben, muss sich der Einzelne ganz in die Gruppe hineingeben. Er muss sich selbst aufgeben und mit der Gruppe verschmelzen. Wie Moreno sagt, er muss verbluten nach außen. Verbluten nach außen. Und da können folgende Schäden entstehen, die man auch statistisch erfasst hat, in Untersuchungen, die etwa in der Zeitschrift Gruppendynamik abgedruckt wurden, also von der Richtung selber zugegeben wurden, etwa Angstzustände, psychotische Erlebnisse, Vertrauensunfähigkeit, Unfähigkeit zur Lösung von Problemen, Identitätskrise, Identitätszerbruch bis hin zur Selbstmordgefahr. Gerade in dieser Phase des Zerbruchs, der Veränderung, kann es sein, dass der Einzelne so aufgelöst wird, dass er kaputt geht. Untersuchungen von Lieberman, Yellum und Miles haben ergeben, dass bei einem Drittel der Teilnehmer solche Schädigungen nachweisbar auftreten. Und das ist, denke ich, zu viel. Ne? Wenn es bei einem Drittel schon nachweisbar auftritt, sollte man auf diese Dinge lieber verzichten. Und ein anderes Drittel wird regelrecht zu Gruppendynamik-Missionaren, was genauso gefährlich ist. Schädigungen. Sechstens, Gruppendynamik kann zur Gruppensucht führen. Der Einzelne kann sich so in die Gruppe hineingeben, dass er wie ein kleines Kind von ihr abhängig wird und nicht mehr wirklich mündig, wie es immer wieder behauptet wird, ist. Er muss immer wieder zurück wie ein Kind zur Mutter und es wird so etwas wie eine Droge für ihn. Ich muss in meine Gruppe, meine therapeutische Gruppe, sie müssen mir helfen und ich will wieder mich äußern, sie sollen mich annehmen. Solche Effekte erleben sie ja dann, nicht? Völlige Hilflosigkeit und Angewiesenheit auf die Gruppenerlebnisse, die Annahme durch die Gruppe. Die Gruppe ist bei dir, sie ist dein Hirte. Gruppensucht. Und damit zusammenhängt der siebte Kritikpunkt, dass Gruppendynamik zur Lösung von Problemen nicht wirklich geeignet ist. Und zwar wegen der Beschränkung oder Konzentration auf die Gefühlsebene, die eine zu einfache bzw. gar keine Antwort auf die komplizierten Probleme unserer Welt bilden kann. Die Beschränkung auf die Gefühlsebene. Die Ausklammerung der Umwelt und Vergangenheit durch das Hier- und Jetzt-Prinzip fördert nämlich Geschichtslosigkeit und damit auch eben eine Reduktion auf das Hier- und Jetzt-Erlebnis. Und so wird der Gesamtzusammenhang menschlichen Lebens zerstört. Der Psychologe Ruitenbeek hat selbstkritisch geschrieben, Wissen und Intellekt außer Acht gelassen und wir enden in einer Gesellschaft von Schwachsinnigen, wenn wir das außer Acht lassen. Auch in der themenzentrierten Interaktion überwiegt das Gefühlserlebnis, obwohl hier noch Themen versucht werden einzubeziehen. Und jetzt kommen dann noch die spezifisch christlichen Kritikpunkte, achtens und neuntens. Grunddynamik ist auch deshalb mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, weil sie biblische Gebote außer Kraft setzen will. Und zwar lautet ja die neue Gruppenmoral, alles ist erlaubt, und zwar innerhalb der Regeln, die sich die Gruppe selber setzt. Und damit wird eben Gottes Wort scheinbar überflüssig gemacht. Nicht Gott, sondern die Gruppe wird hier zu ihrem eigenen Gesetzgeber. Das aber ist Auflehnung gegen Gottes Willen und auch gegen Gottes Liebe, die so oft dann beschworen wird. Nun der neunte und letzte Punkt. Manche meinen, sie könnten Gemeinden beleben, Gesundheit, durch Gruppendynamik. Aber hier gilt, dass sich lebendige christliche Gemeinschaft nicht machen lässt, sondern nur geschenkt werden kann vom Herrn durch seinen Geist. Und Dietrich Bonhoeffer hat hier eine gute Unterscheidung vorgenommen. Wer kennt denn seine Schrift? Gemeinsames Leben. Und da unterscheidet er zwischen welchen Gemeinschaftsformen? Schülerinnen hier? Wer weiß es noch? Zwischen geistlicher und seelischer Gemeinschaft. Und das hatte ich am Anfang durch Kolosser 2 schon angedeutet. Die geistliche Gemeinschaft durch die Liebe Christi, die nicht manipuliert. Und die seelische Gemeinschaft durch Zwang, durch Druck, durch Verführung, durch Manipulation. Bonhoeffer schreibt, geistlich oder pneumatisch nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft, den uns Jesus Christus als Herr und Heiland ins Herz gibt. Psychisch oder seelisch nennt die Schrift, was aus den natürlichen Trieben, Kräften und Anlagen der menschlichen Seele kommt. Der Grund aller geistlichen Wirklichkeit ist das klare, offenbare Wort Gottes in Jesus Christus. Der Grund aller seelischen Wirklichkeit ist das dunkle, undurchsichtige Treiben und Verlangen der menschlichen Seele. Kennzeichen der geistlichen Gemeinschaft, die Bonhoeffer nennt, sind Wahrheit, Licht, Berufung, Agape, also die göttliche Liebe, und allein das Wort Gottes, das regiert und bindet, eben nicht Menschen. Demgegenüber trägt seelische Gemeinschaft folgende Charakteristika: Begehren, Finsternis, Zusammensein der frommen Seelen, in Anführungsstrichen, Eros, Erfahrungen, suggestiv magische Anlagen und Menschen regieren und binden. So regiert, schreibt Bonhoeffer, in der geistlichen Gemeinschaft der Geist, in der seelischen die Psychotechnik, die Methode. In der geistlichen regiert die naive, vorpsychologische, vormethodische, helfende Liebe zum Bruder, und ich ergänze zur Schwester. In der psychischen Gemeinschaft regiert die psychologische Analyse und Konstruktion. Ist das schon soweit etwas klar, der Unterschied geworden? Weiter. Innerhalb der geistlichen Gemeinschaft gibt es niemals und in keiner Weise ein unmittelbares Verhältnis des einen zum anderen. Während in der seelischen Gemeinschaft ein tiefes, ursprüngliches seelisches Verlangen nach unmittelbarer Berührung mit anderen menschlichen Seelen lebt. Denn ich ergänze, in der geistlichen Gemeinschaft tritt Jesus Christus dazwischen und hält die unguten Bindungen auseinander. Da entsteht dann in der seelischen Gemeinschaft, kann dann auch Abhängigkeit in Seelsorgebeziehungen entstehen und Ähnliches, was auch große Gefahren bildet. Aber Jesus muss hier dazwischen treten. Und weiter schreibt Bonhoeffer, dieses Begehren der menschlichen Seele sucht die völlige Verschmelzung von Ich und Du in der seelischen Gemeinschaft. Und gerade zur Vergewaltigung, das schreibt er jetzt nämlich, er sagt, sei es, dass dies in der Vereinigung der Liebe geschieht, sei es nun, was doch dasselbe ist, dass es in der Vergewaltigung des anderen unter die eigene Macht- und Einflusssphäre geschieht. Hier lebt der seelisch Starke sich aus und schafft sich die Bewunderung, die Liebe oder die Furcht der Schwachen. Also der seelisch Starke bindet hier die Schwächeren emotional an sich, und das ist eine große Gefahr. Und es gibt ja immer wieder auch leider solche Beispiele in Seelsorge und Kirchengeschichte. Weiter, Bonhoeffer. Seelische Liebe kann den Feind nicht lieben. Sie liebt nur den Sympathischen, denn sie ist Begehren. Nicht? Seelische Liebe kann keine Feinde lieben. Nur den, der sympathisch ist, der entgegenkommt und so. Deshalb betreibt nämlich diese seelische Liebe den Ausschluss des Schwachen und Unansehnlichen aus der Gemeinde. Und damit schreibt Bonhoeffer den Ausschluss Christi. Wo seelische Gemeinschaft auf subjektive Gefühle und Erlebnisse aufbaut, gründet sich geistliche Gemeinschaft auf die Wirklichkeit Gottes. Und deshalb hier der Kernsatz in Bonhoeffers gemeinsames Leben, Seite 30. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Die Erfahrung kommt hinterher, aber die darf nicht die Grundlage sein. Der Glaube ist das Entscheidende. Erfahrung kann jeder Mensch irgendwie haben, da muss nicht Christus eine Rolle spielen. Und deshalb warnt Bonhoeffer zu Recht auch vor einer Gefahr einer bloß seelischen Bekehrung, wenn es nur in der Oberfläche hier bleibt. Dann ist es wie im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo es nicht wirklich Frucht trägt, sondern wenn dann die Dornen kommen und es ersticken, nicht? Oder die Körner werden weggepickt, kein Tiefgang in der Bekehrung. Und alle diese Kennzeichen einer seelischen Gemeinschaft finden sich auch in der heutigen Gruppendynamik wieder. Wir finden seelische Pseudo-Beichten und Pseudo, also Scheinbekehrungen, leider auch im christlichen Bereich. Da kann also es ein christliches Rockkonzert geben und eine mordslaute Musik und dann heißt plötzlich Folge Jesus und die Lautstärke überwältigt und nachher weiß man gar nicht, was man getan hat. Von Buße war keine Rede und ich will es mal etwas zuspitzen. Nicht? Das können dann wirklich auch Scheinbekehrungen sein, die dann nur kurz vorhalten und es war überhaupt nicht klar, was eigentlich ablief. Also durch Manipulation sollte niemand zur Bekehrung gedrängt werden, sondern durch ehrliche Überzeugung, die der Heilige Geist im Herzen wirkt, durch das Wort Gottes, durch die klare Botschaft. Wir wollen die Gefühle nicht ausschließen, aber sie dürfen nicht im Vordergrund so stehen, dass der Einzelne nicht mehr sein Denken und seinen Willen einsetzen kann. Und deshalb nochmal die Bestätigung dessen, was ich gerade hier auch anknüpfen an Bonhoeffer gesagt habe, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe. Nicht? Das ist hier die geistliche Gemeinschaft. Und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses, der Verstand, ja, ist hier dabei, um das Geheimnis Gottes zu erkennen, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da steht jetzt nicht des Gefühls, sondern der Weisheit und der Erkenntnis. Wobei das andere dann auch eben kommt, aber Sie kennen vielleicht dieses Bild von dem Zug in diesem Traktat Gott persönlich kennenlernen. Früher hieß es die geistlichen Gesetze, vier geistlichen Gesetze. Dass vorne das Wort Gottes praktisch die Lokomotive ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann kommt der Glaube als der erste Waggon und dann erst das Gefühl als der zweite Waggon und die Erfahrung aufgrund des Glaubens. Ja. Die Herzen werden zusammengefügt, aber nicht durch Technik, nicht durch Psychotechnik, sondern durch die göttliche Agape-Liebe, die Kraft schenkt, auch den Feind und den Unsympathischen zu lieben und ihn zu segnen. Wir denken ja an die Bergpredigt. Nicht? Liebet eure Feinde, segnet die euch verfolgen, bittet für die, die euch verfluchen oder so ähnlich. Ich habe es ein bisschen durcheinander. Aber Sie wissen, denke ich, was der Herr hier gemeint hat. Und dann kommen wir jetzt zurück zum Bild vom Anfang mit dem Elefant oder auch Igel und dem Veilchen oder der Mimose, wie man es jetzt auch nennen will. Also unterschiedliche Menschen kommen zusammen, es kommt zu Spannungen, stachelig wie ein Igel, dickhäutig wie ein Elefant, empfindlich wie eine Mimose oder ein Veilchen. Und wie kann eben dann die Gemeinschaft entstehen? Jetzt habe ich schon hier drei Flaschen Sprudel. Ich verteile dann wieder nachher an die Schülerinnen und Schüler. Wollen Sie auch was trinken?
Ich habe gesagt, Sie sind erkältet, darum kommt
dieses Stupsgefühl so stark. Ja, es ist mehr die trockene Stimme, aber es geht noch. Ja, also, wer ist hier nicht erkältet im Raum? Ah, doch eine ganze Menge. Vielleicht sind Sie es morgen? Nein. Wir wollen nicht das Schlimmste hoffen, nicht? Die Bakterien sind nicht so schlimm, denke ich. Bei mir war es auch nicht so schlimm. Ich glaube, der Johannes Rath, den hat es stärker erwischt, gell? Du warst richtig im Bett so. Es war bei mir nur ganz kurz mal. Naja. Wenn es dann ohne Antibiotika geht, ist es immer noch ganz gut, wenn man es vermeiden kann. Ja, also ich wollte nochmal sagen, Igel und Veilchen. Aber gruppendynamische Methodiker, die Gemeinschaft schaffen wollen, gehen dann so vor, dass sie die Identität, die Wesensart der gegensätzlichen Individuen, Personen aufzuweichen und einander anzunähern versuchen. Der Igel soll seine Stacheln verlieren, das Veilchen soll stärkere Blätter bekommen. Unmittelbarer Kontakt wird angestrebt durch die Enthüllung, den Zerbruch der Persönlichkeit. Wo aber Methodik herrscht, bleibt für die göttliche Liebe kein Raum. Da wird der Einzelne manipuliert und entsteht auch Furcht und Angst. Aber das ist nicht die Liebe Christi, die die Furcht austreibt. Und so akzeptiert Jesus hingegen den Einzelnen als Person. Nicht die Person soll jetzt zerbrochen werden, in dem Sinne, dass sie in eine völlige Identitätskrise bis hin zur Selbstmordgefahr kommt. Aber sie soll verändert werden durch die Liebe Jesu Christi. Und ihr Angriffsziel ist nicht der Mensch in seiner tiefsten Charakter- oder Wesensart, sondern die Sünde, die im Herzen wohnt. Das ist das Angriffsziel Jesu, wo er dann dafür auch gestorben ist am Kreuz und geblutet hat, um uns davon reinzuwaschen. Das heißt mit anderen Worten, der Mensch, der Veilchen ist, kann auch weiterhin Veilchen bleiben oder Igel bleiben und Elefant, aber das Sündige daran, das soll angegriffen werden, das dann zerstörerisch sich auswirken kann. Aber den Menschen als Typ an sich, den Gott so individuell geschaffen hat, wie wir hier sitzen, der soll nicht zerbrochen werden, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und ähnliches dann und völlig neu aufgebaut durch eine Gruppe. Die vergebende Liebe Jesu also trennt und verbindet dann auch Igel und Veilchen. Im Blick auf die unguten Dinge werden sie getrennt und in der Liebe verbunden. Nun gibt es natürlich Gruppen, ich lehne damit jetzt nicht jede Gruppenarbeit ab, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Zum Beispiel, wenn Alkoholiker zusammenkommen und sich austauschen über ihre Fortschritte oder ihre Krisen, ist es durchaus legitim, soweit es wirklich ein faires Gespräch bleibt und aufbauendes Gespräch gegenseitig und oder ähnliche Problemgruppen. Aber Stoppschilder sind in folgenden Punkten aufzurichten. Bei jeder Gruppe folgende Stoppschilder nochmal zur Klärung. Wo ist wirklich die Grenzüberschreitung? Das denke ich, bin ich Ihnen am Schluss nochmal schuldig, diese Stoppschilder zu nennen. Nur praktisch 8 Sätze hierzu. Und zwar sind alle Methoden abzulehnen durch die erstens Gruppenkonformität auf Kosten von Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gottes Wort bewirkt wird. Wo man sich einfach über Gottes Wort hinwegsetzt und sagt, die Gruppe ist nun unser Gott und bestimmt über uns, nicht mehr die Heilige Schrift. Zweitens, wo die persönliche Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortung durch gefühlsmäßige Einbindung in die Gruppe beschränkt wird. Drittens, wo das Gewissen betäubt wird bzw. von seiner Bindung an Gottes Wort gelöst wird und wo Hemmschwellen, die die Würde der Person schützen, gezielt abgebaut werden. Also Vernachlässigung von Gottes Wort, gefühlsmäßige Überwältigung mit Ausschluss der Entscheidungsfreiheit, Betäubung des Gewissens, Abbau von Hemmschwellen. Viertens, wir sind gleich fertig. Wo vernünftige Sachargumentation und sachlicher Protest methodisch unmöglich gemacht werden. Fünftens, wo rein technisch über Gruppenerfahrung und Gruppenzwang Veränderungen erreicht werden sollen, die beim Christen durch die Begegnung mit Gottes Wort als Frucht des Heiligen Geistes zu erwarten sind. Zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut. Das soll dann künstlich erzeugt oder nachgeäfft werden. Sechstens, wo geistliche Verhaltensweisen vom Urteil anderer abhängig gemacht werden. Vielleicht erinnern Sie sich an mein eigenes Beispiel vorhin. Siebtens, wo Angst, Schmerz und Frustration zum Einsatz kommen und Belastungen und Schäden entstehen können. Und achtens, wo die Bedeutung solcher Werte wie Sünde, Kreuz, Vergebung, Beichte, Wahrheit Gottes und so weiter verwässert werden zu einem rein zwischenmenschlichen Geschehen, wo es also Beichten rein innermenschlich, zwischenmenschlich gibt oder Wiedergeburt auf die rein menschliche Ebene verkürzt. Ich schließe. Der biblische Weg lautet Selbsthingabe statt Selbstverwirklichung. Erlösung durch Gnade statt Entblößung vor der Gruppe. Und Gemeinschaft der Glaubenden anstatt eines Kollektivs der Gesteuerten. So würde ich es in drei Begriffen sagen. Vielleicht nochmal Selbsthingabe statt Selbstverwirklichung. Wer sein Leben verlieren will und so weiter. Ne? Erlösung durch Gnade statt Entblößung vor der Gruppe. Und Gemeinschaft der Glaubenden statt Kollektiv der Gesteuerten. Das ist der biblische Weg zur Befreiung, anstatt im Gegensatz zur gruppendynamischen Sackgasse, die im gesteigerten autonomen Ich und damit in der gesteigerten Finsternis der Sünde endet. Einheit kann eben nur in Christus entstehen und nicht durch Manipulation. Das könnte sonst die Einheit des Antichristen sein. Und Liebe, die wirkliche Agape-Liebe, die kann nur unser Herr und Heiland Jesus schenken. Und die können wir auch nicht erzwingen, auch nicht durch psychologischen Druck, sondern das ist das, was der Herr im Herzen wirkt, in seiner Gemeinde und zu seiner Zeit. Zu den drei, Gemeinschaft der Glaubenden statt Kollektiv der Gesteuerten. Statt Kollektiv der Gesteuerten. Statt Kollektiv der Gesteuerten, der Manipulierten. Ne, so. Ja. Lasst uns nun beten, wir können nachher noch Rückfragen stellen und wollen aber jetzt offiziell schließen. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Gemeinschaft der Glaubenden sein dürfen, dass du deine Gemeinde selber gesammelt hast und auch, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden, wie du uns verheißen hast. Und da schenke auch da, wo Menschen überall auch an anderen Stellen Erlösung suchen und Selbsterlösung propagieren, weise sie heraus aus diesen sinnlosen Versuchen. Bewahre auch uns davor oder wie wir in irgend so etwas drin hängen. Öffne uns doch die Augen, Herr, dass wir allein auf dich vertrauen und nicht auf unsere so schwache Kraft. Und Herr, nun segne uns auch an dem Abend, schenke auch Gnade dann für den Abenddienst, auch Kraft beim Reden und beim Hören. Amen.